Sturm auf die Häupe. Der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark. Mit Markus Terrant.
Hallo und herzlich willkommen zur Dezemberausgabe. Traditionell ist es ja ein Monat, in dem viele zurückschauen auf das, was im letzten Jahr so passiert ist. Das mache ich mit meinem heutigen Gast zwar auch, allerdings schauen wir gar nicht so weit zurück, denn wer hätte sich am 3. November, also zu Beginn der U17-WM in Katar, schon gedacht, dass das österreichische Team es bis ins Finale schaffen wird? Ich muss zugeben, ich nicht. Wahrscheinlich nicht einmal er. Einen Monat später sind wir aber gescheiter. Er ist U17-Fußball-Vize-Weltmeister und ich freue mich wirklich sehr auf die kommende halbe Stunde. Luca Weinhandl, hallo.
Hallo, ich bin froh, hier zu sein. Danke für die Einladung.
So, und bevor wir in der kommenden halben Stunde die WM aufarbeiten und auch dich als Person etwas besser kennenlernen wollen, du bist heute nicht allein da. Mit dir ist eben dein Trainer von Sturm 2, Christoph Wurm, da. Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. So, und schön auch, dass du sozusagen die Sicht von außen ein bisschen mitgebracht hast. Also auch wenn es ein bisschen klingt wie, weiß nicht, den Papa beim Elternsprechtag zu fragen, aber wenn du schon einmal da bist und wir dabei sein, wie ist er denn so in der Schule? Also besser gesagt natürlich als Spieler.
Ja, mit Luca zusammenzuarbeiten ist eine super Möglichkeit für uns. Wir kennen uns ja schon länger von den Sichtungen vom Nachwuchsnationalteam und jetzt habe ich ihn direkt bei Sturm jeden Tag sozusagen, wo ich ihn begleiten kann und macht richtig viel Spaß. So einen Spieler wünscht sich ein Trainer.
Dem Trainer widerspricht man im Normalfall nicht. Jetzt widerspricht sogar gern nicht, oder?
Ja.
Luca, dieses Turnier, von dem noch immer alle reden, hat das irgendwas verändert? Oder anders gefragt, jetzt kommt es ja gerade vom Training, bist du schon wieder in der Realität angekommen oder fühlt es noch immer so ein bisschen wie auf einer Welle?
Ja, also es ist jetzt schon wieder ungewohnt, bei der Zweier mitzutrainieren, weil es halt einfach, weil ich jetzt einen Monat nur mit der Nationalmannschaft trainiert habe. Ich glaube, es ist jetzt schon eine Umstellung, aber ich glaube, jetzt bis zum Ende der Woche habe ich mich schon dran gewöhnt.
Man muss dazu sagen, wir zeichnen diese Folge am 3. Dezember auf, deshalb auch das leicht verzögerte Erscheinungsdatum. Ihr seid am Samstag in Wien angekommen, dann der ÖFB-Empfang, am nächsten Tag dann der Empfang in deiner Heimatgemeinde, also in Fernitz-Mellach. Also war da überhaupt schon irgendwann einmal die Möglichkeit da für dich durchzuschnaufen?
Ja, also jetzt am Anfang noch nicht richtig. Jetzt kommt dann noch der Schulstress dazu, aber jetzt danach kommt dann eh die Weihnachtsferien und da kann ich dann eh abschalten.
So, Schulstress, was heißt das? Viel nachholen oder wie?
Ja, also ich habe schon viel verpasst und jetzt gilt es, dass ich alles nachhole und alles hoffentlich positiv.
Aber du wirkst recht zuversichtlich. Also wie leicht oder wie schwer tust du in der Schule?
Also ich sage, ich lerne schon schnell die Sachen, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht einer der fleißigsten, aber ich mache halt so viel, wie ich muss.
Umso mehr freut es mich, dass du dir heute die Zeit für den Podcast genommen hast. Du bist 16 Jahre jung, du bist schon 1,90 Meter groß und im Mittelfeld gesetzt, hast in den 7 WM-Partien 2 Assists beigesteuert. Du bist unter den WM-Kickern laut Transfermarkt.at, wenn man das einmal so rausliest, vom Marktwert her noch immer unter den Top 20 und somit Österreichs wertvollster Spieler nach wie vor, Tendenz steigend. Und jetzt könnte man die Liste natürlich noch ewig verlängern. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte ist, wie gehst du mit all diesen Zahlen um? Kommt noch dazu die Presse, die auch dich und euch noch immer ohne Ende abfeiert.
Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass der Marktwert jetzt entscheidet, ob das jetzt ein guter Spieler ist oder ein schlechter. Also das ist mir eigentlich egal, ob der Spieler jetzt 5 Millionen wert ist oder 10.000, weil ich glaube, dass jeder seine Qualitäten hat. Und mit den Medien, also wie wir in Katar waren, war schon von den Trainern, haben sie gesagt, dass am besten wäre, dass wir uns jetzt nicht mit dem so sehr auseinanderzusetzen und uns darauf konzentrieren, auf das Turnier und uns nicht ablenken lassen.
Lass uns, weil es, glaube ich, gerade ganz gut passt, an dieser Stelle kurz einen Switch zu dir als Person machen. Was bist du eigentlich für ein Typ? Wie würdest du dich selbst beschreiben? Oder vielleicht sogar noch besser, was würden deine Eltern sagen, wenn ich ihnen diese Frage stellen würde?
Also ich bin schon ein lustiger Typ und ja, ich weiß nicht, ein entspannter Typ, aber viel mit Spaß.
Selbstwahrnehmung, eine Seite, Fremdwahrnehmung, was sagt der Trainer?
Ja, weil der Luca vorher gesagt hat, er ist nicht der Fleißigste, das kann ich für den Fußball absolut nicht so bestätigen. Luca ist eigentlich immer noch ein Training der Spieler, der als Letzter in die Kabine reinkommt. Insofern würde ich ihn als sehr fleißig beschreiben, sehr demütig. Luca ist mit seinen 16 Jahren schon einen weiten Weg gegangen, von der eigenen Jugend über die Akademie bis hin zur zweiten Mannschaft. Er spielt im Nationalteam jahrgangshöher und es sind sehr viele Eindrücke, die da auf einem einprasseln. Und ich finde das Händel überragend, muss ich echt sagen. Also lasst er nichts an sich ran, ist total respektvoll, total demütig und wird seinen Weg gehen, bin ich 100% sicher.
wenn deine Freunde das hören, denken sie dir jetzt ja genau oder geben die euch beiden jetzt in dem Fall recht?
Ja, also ich glaube schon, dass meine Freunde sich auch so denken, also hoffe ich halt. Aber ja, ich glaube schon.
Gibt keine andere Meinung, zumindest nicht heute. Du bist seit 10 Jahren bei Sturm. Kannst du dich eigentlich noch erinnern, wie das damals war? Also wie du zum Verein gekommen bist? Hast du da Erinnerung dran?
Ja, also ich habe zuerst bei Wildon angefangen, weil es einfach mein Cousin hat damals auch gespielt bei Wildon und das hat halt gepasst. Eigentlich haben meine Eltern mich zum Fußball geschickt, weil sie gesagt haben, dass ich viel zu viel Energie habe und dass sie nicht wussten, was sie mit dem machen. Und dann bin ich, glaube ich, war bei einem Sichtungstraining also Sichtungscamp von Sturm. Und dann wurde ich dort auch noch zum Probetraining eingeladen. Aber zu dem Zeitpunkt hat es noch keine EU für meinen Jahrgang gegeben. Deswegen habe ich dort am Anfang mal ein Jahr höher mittrainiert. Aber dann bevor ich dann zu Sturm gekommen bin, habe ich dann bei der Fußballschule Raffel mitgespielt, bis dann halt mein Jahrgang dazugekommen ist und dann bin ich zu Sturm gekommen.
Hat dir das eigentlich irgendwas schon bedeutet? Also hat Sturm damals dieser Name, hat dir der irgendwas schon gegeben? Oder ist das eher was, wo die Eltern dann sagen, wow, mein Sohn spielt bei Sturm?
Ja, also meine Mama ist schon sehr, sehr starker Sturm-Fan gewesen vorher. Die war auch immer auf dem Stadion und ich glaube schon, dass ich das dann von ihr so bekommen habe.
Tja, mittlerweile heißt dein Tagesgeschäft eben Sturm, Sturm 2. Es ist schon ein Kontrast, oder, muss man ehrlich sagen. Also da geht es jetzt in der Saison auf einmal wieder darum, möglichst viel dafür zu tun, dass die Klasse gehalten werden kann und nicht mehr um einen WM-Titel.
Ja, also ich glaube, dass jetzt schon eine Umstellung sein wird, aber jetzt geht es einfach darum, das Beste draus zu machen und so schnell wie möglich wieder hier ankommen.
Christoph, warum ist es eigentlich mit einem Amateurkader eines Profiklubs offensichtlich nicht ganz so einfach, wirklich, sage ich jetzt mal, fast automatisch in der Spielklasse, wo man eben drinnen steckt, oben mitzuspielen?
Mhm. Ja, ich glaube, der große Unterschied ist einfach das Alter an sich und damit einhergehend auch die Erfahrung, die Spieler haben und die körperlichen Voraussetzungen, die Spieler haben. Also unsere Spieler sind ja sehr jung. Luca mit seinen 16 Jahren, perfektes Beispiel dafür, ist super ausgebildet, bringt eine tolle Einstellung mit, aber gleichzeitig hat er heute noch nicht so viel Erfahrung und jetzt bei der WM spielt man nahezu fast ausschließlich gegen gleichaltrige Spieler und im Liga-Alltag sind es dann schon Spieler, die ja 25, 26 bis 35 sind, die einfach über deutlich mehr Erfahrung schon verfügen und sie da tagtäglich zu reiben und sie durchzusetzen, ist, glaube ich, für die Spielerentwicklung eine ganz wichtige Maßnahme, um sie weiterzuentwickeln.
War das für dich auch eine Umstellung? Ich meine, du hast ja davor auch schon in Jugendnationalteams gespielt. Also wieder gegen Gleichaltrige zu spielen und auf einmal vielleicht der körperlich robusteste sowieso vielleicht sogar zu sein, aber einfach eben wirklich eher auf demselben Alterslevel zu spielen?
Ja, also ich finde schon, dass eine Umstellung war jetzt wieder von zweiter Liga zur U17. Aber ich habe mich eh dann schnell dran gewöhnt und es hat eh gut geklappt.
Hat es eigentlich während der WM Kontakt mit den Teamkollegen gegeben oder waren da wirklich so die Scheuklappen nach vorne, voller Fokus aufs, keine Ahnung, nächste Spiel?
Nein, also es hat schon viele Leute gegeben in der Mannschaft, die was mir immer vor dem Spiel Glückwünsche geschrieben haben und auch nach dem Spiel immer geschrieben haben, also ja.
Wie war das generell, keine Ahnung, mit Social Media und all den anderen Ablenkungen von außen, war da überhaupt Platz für alles oder ist das Handy irgendwo in einem Safe gelegen auch so manche Zeit am Tag, dass man wirklich keine Ablenkung hat?
Naja, also wir hatten schon viel Freizeit und da ist man schon öfters am Handy gewesen, aber jetzt nicht speziell, um die Nachrichten zu lesen oder so, sondern einfach, ich glaube, so auf Instagram und TikTok einfach schauen, so lustige Videos und so.
Zwischendurch habt ihr dann auch ganz erfolgreich Fußball gespielt. Gehen wir die WM vielleicht überhaupt noch einmal im Schnelldurchlauf durch, also solange die Erinnerungen noch frisch sind. Mittwoch, 5. November, 16.30 Uhr zum Auftakt in der Gruppe L ist euer Gegner Saudi-Arabien. Wie war der Tag? Wie war das?
Ja, also ich glaube, dass wir an dem Spiel waren wir, glaube ich, schon am nervösesten, weil wir einfach schon eine Woche vorher in Katar waren und die Spannung hat sich halt aufgebaut. Aber dann, ich finde, am Anfang waren wir auch ein bisschen überrascht, weil wir nicht gedacht haben, dass die so gut waren. Und dann sind wir eigentlich eh gut ins Spiel reinkommen. Aber dann habe ich leider meine gelb-rote Karte bekommen. Aber dafür haben das die Jungs dann super gemacht und haben dann das Spiel gewonnen.
Samstag, 8.11., nächster Gegner ist Mali.
Ja, da habe ich von draußen zuschauen müssen, aber es haben auch wieder die Jungs super gemeistert. Also war ich auch echt stolz auf die Jungs.
Tja, und dann eben noch das abschließende Gruppenspiel gegen Neuseeland.
Ja, also da war eigentlich schon fix, dass wir Gruppenerster sind. Aber es war schon das Ziel, dass wir alle drei Spiele gewinnen. Jetzt nicht nur, damit wir eine der besten Gruppenersten waren, sondern einfach, damit wir das Selbstvertrauen gewinnen für die nächsten K.O.-Spiele. Und ich finde, das hat dann gut gepasst.
Ich finde auch, also ich habe mir das Spiel im Fernsehen angeschaut und für mich war irgendwie so klar ersichtlich, erstens haben wir das erste Gegentor bekommen und dann war ja schon die Frage, wie reagiert ihr drauf? Und je länger das Spiel gedauert hat, also auch nach diesem Gegentreffer, war klar, ihr seid quasi unzerstörbar, weil das, was dann zu tun ist, so könnt ihr darauf reagieren.
Also wir haben 1-0 geführt und dann haben wir es 1-1 gekriegt. Und dann, also spät, haben wir dann beim Aufbau einen Fehler gemacht, dann haben wir es 1-1 gekriegt, aber dann haben viele Jungs von der Bank auch Charakter gezeigt und dann haben wir noch 4-1 gewonnen.
Genau, dann Bilanz, wenn man so will, makellos, alles gewonnen. Fängt man da spätestens einmal an zu rechnen, also wie weit es noch gehen könnte und vor allem, wie das dann eben auch gegen Tunesien, den nächsten Gegner, klappen könnte?
Ja, also ich finde, was halt in dem Turnier besonders war, ist, dass wir halt jetzt keinen Gegner kannten, also außer Italien. Und ich sage, das hat schon viel Unwissenheit gegeben, also wie die Gegner sind. Aber wir haben halt gewusst, dass wir eine richtig gute Mannschaft sind. Wir waren, ich glaube, um die 15 Spiele ungeschlagen nach der Gruppenphase. Und wir haben schon gewusst, dass wir es mit dem aufnehmen können.
Hast du dir die Spiele eigentlich angeschaut, Christoph?
Ja, also ich habe alle Spiele zumindest in die Highlights gesehen, aber viele auch über 90 Minuten und für mich schon auch richtig cool gewesen, das zu verfolgen, weil einfach die Überzeugung und der Glaube von der Mannschaft, geprägt von Zusammenhalt, wirklich spürbar waren. Und eben gerade, egal wie groß der Name war, sie sind immer sehr selbstbewusst auftreten und wie der Luca vorher schon richtig gesagt hat, ich glaube, das schon ein Erfolgsmerkmal war, dass viele Spieler einfach schon in der zweiten Liga in Österreich Spielminuten sammeln, sie einfach da schon durchsetzen müssen. Das war ja letzte Saison bei uns in der Youth League ein großes Erfolgsmerkmal, dass unsere Spieler einfach schon im Erwachsenenbereich Erfahrungen gesammelt haben.
Das Stichwort eigentlich liefert, egal wie groß der Name auch war, denn nach dem 2-0 über Tunesien ist es dann gegen England im Achtelfinale gegangen. Die habt ihr einfach ganz normal einmal 4-0 aus dem Turnier rausgeschossen. Viele haben gesagt, das hätte noch höher ausgehen können. Spätestens da war, glaube ich, einmal weltweit, möchte ich sagen, allen, die das Turnier verfolgt haben, klar, dass euer Team zum engeren Favoritenkreis zu zählen ist. War euch das auch klar?
Ja, also wir haben schon in der Mannschaft gewusst, dass, also nach dem Tunesien-Spiel, dass England sicher ein schwieriger Gegner wird, aber dass wir das auch meistern können. Und ja, also wir haben richtig gut losgestartet. Dann hat sich der Dominik Dobis verletzt und dann sind wir alle ein bisschen aus dem Spiel gekommen, weil schon alle ein bisschen geschockt waren. Aber danach haben sie eine rote Karte bekommen und dann haben wir das Spiel unter Kontrolle gehabt.
Enges Match, dann auch 1-0 über Japan, so ist es ins Halbfinale gegangen. Und dort, um bei den großen Namen zu bleiben, haben dann die Italiener gewartet. Allerdings 2-0 nach Hause geschickt worden. Anders gesagt, die war jetzt im Finale. Das war dann, glaube ich, mal irgendwie dieses unfassbare Ding, jetzt dort zu sein, oder?
Ja, also ich weiß noch, am Anfang vom Lehrgang haben wir geredet, ob mehrere Spiele im Stadion sind. Dann hat es geheißen, dass nur das Finale ist und dann wollten schon alle das Ziel, dass wir ins Finale kommen.
Ich habe auf mich immer diesen sehr relaxten Eindruck gemacht. Aber jetzt mal ehrlich, wie viel Druck war da am Kessel am Finaltag? War das eher ruhig in der Kabine oder war das, wie stellen wir das vor?
Ja, also ich finde, dass wir eigentlich das Spiel gleich angegangen sind wie alle anderen. Wir hatten die gleichen Abläufe und ich glaube schon, dass extra Nervosität da war. Aber ich sag, dass eigentlich sehr ähnlich war wie zu den Vorrundenspielen.
Der Rest ist Geschichte, steht in den FIFA-Büchern, denkbar knapp das Finale gegen Portugal verloren, ebenso knapp die Entscheidung, ob das Tor abseits oder eben nicht war beim einzigen Treffer. Ich nehme an, die Erinnerung an diesen Tag bringt irgendwie so gemischte Gefühle, oder?
Ja, also ist schon richtig cool gewesen, vor so vielen Leuten zu spielen, vor allem dann im WM-Finale, aber es ist halt schade, dass wir leider verloren haben, also es wäre schon mehr drinnen gewesen.
Da merkt man, es ist noch nicht ganz verdaut, oder?
Ja.
Egal, ob euer Trainer oder wer auch immer von euch beim Interview war, sehr oft ist das Wort Familie gefallen. Eben, dass ihr zusammengewachsen seid und eben eure Reise noch nicht vorbei ist, trotz diesem Vize-WM-Titel. Seht ihr das auch so?
Ja, also ich sage schon, dass uns das auch das ganze Turnier ausgemacht hat, dass wir einfach eine Familie waren und dass jeder für jeden gekämpft hat. Und ja, ich sage, das hat uns Kraft gegeben.
Zurück zu Sturm oder um diese Brücke zu Sturm zu schlagen, ist das generell auch wichtig für eine Mannschaft, die erfolgreich spielen soll, dass sie, es müssen nicht 11 beste Freunde sein, aber dass es eben so ein Gefüge gibt. Familie ist eben das Wort, das immer wieder mal verwendet wird.
Ja, total. Es ist ja Mannschaftssportart und da ist es extrem wichtig, dass die Rädchen gut ineinander greifen, wobei ich schon sage, es ist ein großer Unterschied, ob du im Verein tätig bist oder beim Nationalteam. Bevor ich zu Sturm gekommen bin, war ich ja selber auch beim ÖFB beschäftigt. Und bei so einem Großereignis bist du halt 5 Wochen durchgehend beieinander. Du hast natürlich die Spiele, die in dem Fall sehr erfolgreich waren, die dir dann auch so durchtragen, dass auch Euphorie und eine Dynamik entstehen kann. Aber gleichzeitig ist es auch schwierig zu managen, wenn du halt durchgehend beieinander bist, weil im Verein ist es schon so, jeder fährt halt dann am Abend zu sich nach Hause und da bist du durchgehend beisammen, immer. Und das hat der Hermann Stadler gemeinsam mit seinem Betreuerteam, glaube ich, schon sehr gut moderiert auch.
Tja, an dieser Stelle ist es ein harter Cut. Die Gegenwart ist leider weniger glamourös. Ich habe schon angesprochen, der Liga-Alltag, der bringt jetzt gleich einmal für euch ein Duell mit Amstetten. Die Niederösterreicher sind voll im Aufstiegs, ihr im Abstiegskampf, also ein völlig anderes Mindset, oder?
Ja, also natürlich werden sie jetzt als Favorit gelten, aber ich glaube jetzt schon, dass wir unsere Chancen haben werden und dass, wenn wir unsere Leistung abrufen, dann kann schon vieles möglich sein.
Für uns geht es immer Woche für Woche darum, unser Potenzial zu entfalten. Ist egal, ob der Gegner Amstetten, Rapid 2, Austria Salzburg oder Wiener ist. Für uns geht es immer nur darum, unsere Entwicklungsschritte zu setzen und das dann auch im Spiel spürbar zu machen.
Luca, lass uns über deine Ziele sprechen, also zumindest die sportlichen. Wie möchtest du so deine Fußballerkarriere anlegen? Also jetzt erst einmal über Sturm 2 langsam an die Kampfmannschaft heranarbeiten oder schielst du schon ganz woanders hin?
Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, als Kind habe ich eigentlich jetzt nicht so einen richtigen Lieblingsverein gehabt, also in den großen Ligen, es war eigentlich immer nur Sturm und ich glaube auch, dass jetzt neben Sturm gibt es wenig Vereine, die, was ich halt richtiger Fan bin, also habe ich jetzt nie so ein richtiges Ziel gehabt, wo ich spielen will, also war schon das Ziel für Sturm und wenn es weitergeht, ja, dann ist es eigentlich eh egal, einfach will ich, dass ich Spaß habe beim Fußballspielen weiterhin, ja.
Das wird die Mama freuen. Es ist circa 100 Mal Sturm gesagt worden. Der Geschäftsführer Sport von Sturm, Michael Parenzen, hat dich heuer im Sommer, als du deinen langfristigen Vertrag unterschrieben hast, in den höchsten Tönen gelobt. Du bist unter anderem außergewöhnlich talentiert oder auch extrem reif gefallen, haben wir heute auch schon gehört. Soll dir alles dabei helfen, wenn man es einmal ja, weit schaffen will. Du hast die Ligen schon angesprochen. Was wäre denn so jetzt aktuell mit dem Blick ein bisschen nach vorne eine Wunschliga, wo du sagst, die würde mich sportlich interessieren?
Also direkt habe ich jetzt keine, aber ich finde halt eigentlich alle Ligen, jetzt die Top 3, also ich würde sagen in Deutschland, England und Spanien, ich finde eigentlich alle Ligen interessant, von dem her kann ich jetzt nicht richtig entscheiden.
Ist leicht eine Entscheidung beim sportlichen Vorbild nachzufragen? Gibt es irgendwie den, wo du sagst, der ist irgendwie der Kicker, an dem würde ich mich gern orientieren?
Ja, also als Kind war ich halt Ronaldo-Fan, aber der hat halt wenig mit meiner Position zu tun. Deswegen finde ich jetzt in den letzten Jahren war vor allem Jude Bellingham, weil er halt viele Positionen gespielt hat. Und ich finde in letzter Zeit auch Ryan Grafenberg von Liverpool richtig gut.
Und stell dir vor, irgendwann sagt jemand einmal da herin oder wo auch immer, Luca Weinhandl, das wäre der, das war nicht vielleicht meine Position, aber das würde ich gerne mal machen. Also dort würde ich gerne mal hinkommen. Wer weiß. Ist es in dem Fall jetzt die Frage wieder an dich, Christoph, an den Trainer, ist es wichtig, auch innerhalb einer Mannschaft solche, ich nenne es jetzt einmal Leuchttürme zu haben. Du hast ja Weltmeister, Vize-Weltmeister, alles dabei bei dir. Also sind es auch die Jungs, an denen sich andere gleich, also innerhalb der Mannschaft orientieren können? Vielleicht sogar, weiß ich nicht, was Ehrgeiz und andere Ziele haben vorangeht?
Ja, ich glaube, das ist das spezielle Setting einer zweiten Mannschaft insbesondere, weil natürlich geht es um Zusammenhalt, um Familie, wie wir vorher gehört haben. Aber gleichzeitig ist das Wichtigste immer, den einzelnen Spieler voranzubringen. Und dass dann so individuelle Erfolge wie jetzt der Vize-Weltmeistertitel von Luca mit der österreichischen U17 oder vom Ismail Bakhti, U20-Weltmeister von Marokko, dann einfach Auszeichnungen sind, wo sich die Jungs untereinander sehr füreinander freuen, ist eine super Auszeichnung für uns und auch wichtig für die Jungs einfach, um Selbstvertrauen zu tanken.
Wie lustig ist es, Trainer von so, ich meine, wir haben auch eine eigene Podcast-Folge schon einmal gemacht, ich glaube, da habe ich sogar eine ähnliche Frage oder die gleiche sogar gestellt. Wie lustig ist es, junge Leute in dieser Phase ihrer Karriere zu begleiten, entwickeln, also und eben einfach dafür zu sorgen, dass man das, was man in ihnen sieht, so gut es geht, halt irgendwie ans Licht fördert.
Ja, ist eine Top-Aufgabe, muss ich echt sagen. Also mitzuhelfen, Potenzial zur Entfaltung zu bringen, ist ein Riesenprivileg, das in einem so professionellen Umfeld, das eigene Hobby zum Beruf zu machen und mit Menschen zu arbeiten, die so intrinsisch motiviert sind und die dann auch noch zusammenzuführen vom Individuum zur Gruppe hin zum Team, ist schon eine echt coole Aufgabe, muss ich sagen. Lustig ist es nicht immer, aber meistens.
Ja. Meistens recht. Luca, wir sind fast schon am Ende dieser Podcast-Ausgabe angekommen. Eines interessiert mich aber noch. Wie ist es eigentlich, wenn man sich plötzlich so ins Rampenlicht spielt, klingelt dann gleich einmal das Handy, vielleicht von der Mama, und es kommen Anfragen von anderen Clubs und sie sagt, nein, der Bursch spielt bei Sturm.
Na, also jetzt mit Anfragen von anderen Clubs, darüber tue ich jetzt mich nicht auseinandersetzen. Das macht eigentlich mein Manager und meine Eltern unterstützen mich immer und die kümmern sich jetzt auch nicht so drum.
Aber das heißt, auch im familiären Umfeld wird natürlich besprochen, was, keine Ahnung, auch immer am Tisch liegt oder, keine Ahnung, welcher Anruf auch immer, wo auf welchem Manager-Handy gelandet ist.
Ja, also bei der Entscheidung im Sommer war natürlich meine Familie dabei und die haben mir auch, also jetzt nicht entschieden, was ich mache, sondern die haben mich unterstützt. Und das hat mir auch Kraft gegeben.
Ja, das heißt, im Familienverband ist alles so besprochen worden bis jetzt, wie es auch für dich gut war letzten Endes, ne?
Ja.
Hat eigentlich irgendein anderer Verein angefragt jetzt? Beim Manager?
Nicht, dass ich wüsste.
Gut. Interviewschulung ist sozusagen abgeschlossen. Dann würde ich sagen, lassen wir es an dieser Stelle auch gut sein. Danke noch einmal, dass du hier warst. Danke, toi toi toi, für eine hoffentlich lange und verletzungsfreie Karriere. Hat mich sehr gefreut.
Danke, ich finde auch eine coole Erfahrung gewesen, das erste Mal hier zu sein.
Kannst du nicht anhören, den Podcast. alles Gute und danke auch natürlich an dich, Christoph.
Ja, sehr gerne. Bravo, Luca. Danke. Gratuliere zum Debüt.
So, und das war es jetzt also, die Dezember-Ausgabe. Und wenn es heute ein Rückblick war, dann spoilere ich jetzt einfach einmal auf die Jänner-Ausgabe, denn dann wollen wir genau das Gegenteil von heute machen, also nach vorne schauen. Ich hole schon mal die Glaskugel aus dem Keller. Mal schauen, mit welchen Experten wir dann nach vorne schauen werden. Bis dahin auf jeden Fall. Danke fürs Reinhören. Schöne Weihnachten. Ciao, ciao.
Sturm auf die Häube, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.